Herzlich willkommen zu Heiter bis Hypochondrisch, dem Podcast aus dem Marienhospital. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Und heute zu Gast haben wir Herrn Dr. Stefano Fusco, den neuen Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie und Pulmologie. Habe ich das richtig gesagt?
Ganz genau. Hallo zusammen.
Pneumologie, Entschuldigung. Genau, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich bin schon mal zur Aufnahme zu spät gekommen, was unhöflich war. Ich entschuldige mich da nochmal dafür. Schön, dass Sie da sind. Insgesamt, dass Sie bei uns am Haus sind. Nicht nur, dass Sie heute bei uns sind, sondern dass Sie auch insgesamt den Weg ans Marienhospital gefunden haben. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Das ist nämlich die 12. Folge. Das heißt, wir feiern ersten Geburtstag.
Genau, deswegen hatte ich auch einen Kuchen gebacken, der steht vor uns mit so einer kleinen Eins drauf. Heute ist deshalb auch ein bisschen Video mit dabei. Also da gibt es dann auch ein Reel, vielleicht ist da der Kuchen auch mit drauf, aber den werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen...
Aber hast du den echt selbst gebacken?
Ja.
In Käsekuchen?
Ja.
Als Bayer?
Ja.
Ich bin begeistert.
Ja.
Also eigentlich müssten wir jetzt applaudieren, er sieht sehr lecker aus.
Ja, der schmeckt auch ganz, aber das ist auch das Einzige, was ich backen kann, ehrlicherweise.
Ist doch gut, also yes. Mehr braucht es nicht. Genau. Braucht so ein, genau, aber heute kommen wir glaube ich, mal zum Thema, oder? Der Fusco hat, glaube ich, nicht ewig Zeit. Und wir haben heute mal Plätze getauscht, deswegen darf der Stefan die erste Frage stellen.
Genau, witzigerweise, wir kennen uns ja, deswegen will ich einfach auch beim Podcast und du bleiben.
Ja,
genau, deswegen, ja, ich kann mich nur anschließen, sehr cool, dass du da bist, wir freuen uns. Frischer Wind tut immer gut.
Danke.
Und genau, so steigen wir mal ein bisschen soft ein, in Anführungszeichen, so wieso Gastroenterologie? Das ist ja so ein bisschen so, sag mal, bisschen...
Ist ja so, fragt so, den Infektiologe und den Nephrologe, finde ich gut, ja.
Ja, okay, so die Autisten fragen den von ihnen. Ja, ist ja so, also ist ja per se jetzt mal nicht so das, wenn man so an Darm und Durchfall und sowas denkt, sage ich mal ein bisschen plakativ, es ist ja nicht gerade so das erste, woran man denkt, ach, das finde ich aber super interessant.
Okay, also zunächst mal erstmal vielen Dank und hallo für die Einladung, lieber Stefan, lieber Herr Maus. Jetzt bin ich schon 6 Wochen da und habe mich schon ein bisschen akklimatisieren können. Ja, warum überhaupt der Verdauungstrakt? Gute Frage, vielleicht kurze Anekdote. Ich wusste schon immer im Medizinstudium, ich möchte Internist werden. Scheren, Messer, Licht ist für kleine Kinder nicht. Deswegen hat mich noch nie fasziniert. Ich wollte immer viel denken, viel bewegen und habe gesagt, man kann es auch konservativ machen. Ursprünglich wollte ich Kardiologe werden, bis ich in Esslingen tatsächlich eine Famulatur gemacht habe. Und seinerzeit muss man tatsächlich noch, da ist man überwiegend über die Leistenarterie reingegangen. Als Famulant war man verdammt den ganzen Tag nur die Leisten abzudrücken, bis ich abends dann taube Finger hatte. Und habe ich gesagt, okay, also das ist ein Organ, es kann schlagen oder nicht oder arrhythmisch sein. Habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann probiere ich mal ein anderes internistisches Fach. Und aufgrund der Vielfalt von der Speiseröhre bis zum Dickdarm, bis zum Enddarm, Leber, Pankreas. Wir haben infektiologische Bereiche, wir haben inflammatorische Bereiche, wir haben onkologische Bereiche, Akutmedizin, Leberversagen. Das ist so vielfältig. Man kann auch endoskopisch, interventionell so viel machen, dass kein Tag dem anderen gleicht. Und deswegen habe ich gesagt, probiere ich doch einfach mal in diesen Bereich reinzukommen. Und da bin ich jetzt seit mehreren Jahren fest drin in der Materie.
Schön. Jetzt wird ja die Medizin immer spezialisierter und Sie haben es ja gerade schon relativ gut dargestellt. Die Gastroenterologie bietet ja viel oder bildet auch ganz viele Organsysteme ab letztens. Ist das überhaupt noch leistbar?
Ja, das ist eine berechtigte Frage und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft schauen, wenn man sich jetzt zum Beispiel die ganze Tumormedizin anguckt, die Onkologie, dass wir auch im onkologischen Bereich angekommen sind, dass man irgendwann mal als Gastroenterologe gar nicht mehr alles leisten kann. Dann hat man irgendwann einen, der ist auf die Leber spezialisiert und macht nur noch Leber oder der andere auf die Inflammationsmedizin spezialisiert und dass der Onkologe, der gastrointestinale Onkologe dann nur noch schwerpunktmäßig das macht. Also es kann keiner mehr ein Allrounder sein wie noch vor 20 Jahren, dass der Chefarzt alles wusste und immer die letzte Instanz war.
Zumindest hat er so getan, als ob er alles wusste.
Er hat so getan.
Ist ja manchmal auch nicht schlecht. Genau, aber wenn Sie sagen, okay, Chirurgie war nie was für Sie, jetzt gelten ja die Gastroenterologen eigentlich so ein bisschen als die Chirurgen unter den Internisten, weil sie ja durchaus interventionell tätig sind. Und Sie bewegen sich ja schon auch immer im Spannungsfeld zwischen innerer Medizin und Chirurgie. Oder sehe ich das falsch?
Ja, kann man heutzutage in bestimmten Bereichen tatsächlich so sehen. Früher hat man zum Beispiel auch diese PEC-Sonden, das sind ja die Magensonden, die man durch die Bauchdecke sticht, war initial eine chirurgische Domäne, bis irgendwann auf die Idee gekommen ist, das kriegt man doch auch endoskopisch besser hin. Jetzt ist es eine zu 99% endoskopische Prozedur. Und so gibt es jetzt auch immer mehr Vorgehensweisen in der Endoskopie, die wir den Chirurgen nicht abnehmen, dass wir es alleine machen, aber wo wir dann entscheiden können, je nachdem, wenn es jetzt ein oberflächlicher, auch bösartiger Tumor ist, kann man in einer Tumorkonferenz entscheiden, ob es nicht besser ist für den Patienten, der betagt ist, dass man ihm die Operation erspart und der Patient trotzdem die Tumorentfernung durch die Endoskopie bekommt.
Hast du da irgendwelche neuen Methoden mitgebracht? Das ist ja immer so, Chefarztwechsel bringt ja auch immer einen neuen Wind, ist ja auch gut, ist ja auch gewollt und da freuen wir uns ja auch immer. Ja. Und gibt's da, hast du da irgendwas mitgebracht, was wir jetzt quasi hier anbieten können, was es bis jetzt nicht gab? Oder?
Ja, tatsächlich. Also es gibt eine Form flache Polypen, das sind ja gutartige Tumore, vor allem im Dickdarm, die kann man abtragen mittels Endoskopie. Klassischerweise macht man es mit einer Schlinge. Und es gibt jetzt seit 15 bis 17 Jahren gibt es eine, ich sage es mal, relativ neue, im medizinischen Bereich ist es relativ neu, aus Japan kommend, die ESD. Da filettiert man quasi ein Stück der Darmwand einfach ab und kann dann in einem Stück auch flache Polypen abtragen, die man mit der Schlinge nicht als Ganzes hätte bergen können. Das ist sehr elegant. Allerdings hat es eine langsame Lernkurve. Das heißt, man kann jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen 5 Oberärzte einweisen. Das ist ein Lernprozess über Monate und Jahre. Diese Prozedur führen wir jetzt auch im Marienhospital schon durch. Und damit wollen wir natürlich auch, dass die Patienten hier im Marienhospital weiterhin bleiben können und nicht für diese spezielle Prozedur zum Beispiel das Klinikum wechseln müssten. Das ist nur eine von vielen Prozeduren.
Und die Alternative wäre früher dann OP gewesen oder was hätte man stattdessen machen müssen?
Genau, ja, die Alternative wäre gewesen, dass man dieses Segment aus dem Dickdarm operativ entfernt, richtig.
Noch neue Sachen oder?
Ja, man kann zum Beispiel bei Patienten, die eine ausgeprägte Schluckstörung haben, die sogenannte Achalasie, da ist der untere Speiseröhrenschließmuskel dermaßen verkrampft, dass die Patienten entweder erbrechen oder sich alles in der Speiseröhre ansammelt, die haben dann Brustschmerzen. Und da gibt es eine neue Methode, die ist jetzt in Japan wiederentwickelt, auch schon deutlich älter, als sie in Deutschland ist, so seit circa fünf Jahren, ist aber auch in Deutschland in größeren Zentren etabliert. Das ist die sogenannte POEM. Ich spreche es einfach mal aus, dass man es mal gehört hat. Die perorale endoskopische Myotomie. Da schneidet man im Bereich der Muskelschicht der Speiseröhre, schneidet man über 8 bis 10 Zentimeter die innere Muskelschicht ein. Das heißt, dann kann dieses krampfartige, schmerzhafte Beschwerdebild kann durchbrochen werden. Bisher hat man es entweder mit einem Ballon erweitert, endoskopisch, oder man hat den Patienten zum Chirurgen geschickt und der Bauchchirurg hat es dann intraoperativ die äußere Muskelschicht eröffnet. Also von dem her können wir mit der gesamten Endoskopie Kamera in die Wand der Speiseröhre eintauchen und dort dann operativ tätig werden. Das ist die POEM und die bieten wir jetzt auch hier im Marienhospital an.
Und braucht man da spezielle Geräte? Muss man besondere Dinge anschaffen oder war das sozusagen oder ist das mit den vorhandenen Ausstattungen?
Also man musste was neu anschaffen an Instrumentarien, die braucht man aber für die ESD ohnehin schon. Das heißt, wenn man diese Polypenabtragetechnik eh schon etabliert hat, dann hat man das gleiche Instrumentarium und braucht nicht zusätzlich was für die POEM.
Okay. Und ist ja auch schön dann zu wissen, dass wir da jetzt auch wieder auf dem neuesten Stand sind. So wie ist deine Erfahrung, wie die Lernkurve bei den Assistenzärzten, die jetzt herangeführt werden, die natürlich auch darin ausgebildet werden. Wie ist also die Erfahrung? Wie schnell lernt man das?
Also letztendlich, wenn jetzt ein Assistenzarzt in die Endoskopie kommt, dann muss er erstmal gastroskopieren können, also erstmal die Basics, erstmal gucken, dass er überhaupt in die Speiseröhre kommt mit dem Endoskop, ist auch nicht ganz so einfach, die Schließmuskeln da zu überwinden. Dann fängt man mit oder macht mit Darmspiegelung weiter, mit den Koloskopien, dann fängt man an, erste Polypen abzutragen und so geht es immer weiter. Die Königsdisziplin in der Endoskopie ist so die Gallengangsdarstellung, wir sagen ERCP dazu. Da hat man in der Regel aber mindestens Facharztniveau, wenn nicht sogar ist man schon langjähriger Oberarzt, um das wirklich gut beherrschen zu können. Das ist also ein langjähriger Prozess, bis man wirklich alles beherrscht.
Aber das heißt, wenn sich Menschen entscheiden sollten, bei uns im Haus Gastroenterologie zu lernen, die uns jetzt gerade zuhören und sagen, auch der Fusco wirkt ganz nett, können wir denen versprechen, sie werden als an alle endoskopischen Untersuchungen, State of the Art, werden sie herangeführt, ja, und können alles bei uns lernen, was
definitiv
sie lernen wollen.
Genau.
Schön.
Ja. Da hab ich einiges mit der gesamten Mannschaft vor, genau.
Toll.
Ja. Mega, super. Also wir haben jetzt so neue Methoden, die wir hier machen können. Das ist natürlich auch für die Patienten interessant. Was ist denn jetzt, wenn ich Bauchschmerzen habe? Da ist ja so die Bandbreite relativ groß. Ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, das geht ja quasi vom Mund bis zum Ausgang sozusagen. Was ist denn so, wo sind denn so die wichtigen Symptome, wo ich unbedingt mich mal bei einem Arzt und oder Gastroenterologen vorstellen sollte? Was ist denn so das, wo so die Alarmzeichen oder die Red Flags halt sind?
Ja, genau. Also die Alarmzeichen sind auf jeden Fall Fieber, Blut im Stuhl, Gewichtsverlust. Das sollte man immer ernst nehmen, wenn die Patienten einen ungewollten Gewichtsverlust haben über mehrere Wochen oder sogar Monate. Dann kann man nicht einfach warten. Wenn man jetzt nur ein, zweimal Fieber hat, das ist nicht weiter schlimm. Aber die Kombination mehrerer sogenannter Red Flags, Bauchschmerzen, die immer schlimmer werden, plus Gewichtsverlust oder Blut im Stuhl oder eben immer wiederkehrendes Fieber, das muss auf jeden Fall abgeklärt werden.
Jetzt haben wir in letzter Zeit immer eine vermehrte Inzidenz von Darmtumoren oder Darmkrebs. Ist das auf die bessere Vorsorgeuntersuchung zurückzuführen oder haben wir tatsächlich in irgendeiner Weise ein Umweltproblem, ernährungstechnisches Problem?
Also das ist tatsächlich, man weiß von den letzten 20 Jahren, dass die Darmkrebsvorsorge, die wird, egal in welchem Bereich man ist, ob Dermatologie, Gynäkologie oder in der Gastroenterologie, Urologie, gut, Urologie jetzt nicht, aber ansonsten sind die Frauen immer besser. Also es gehen mehr Frauen zur Darmkrebsvorsorge oder zum Dermatologen als Männer. Die waren schon immer disziplinierter, muss man tatsächlich sagen. Und wenn man häufiger nachschaut, findet man auch häufiger was. Also von dem her, wenn noch mehr Patienten zur Darmkrebsvorsorge gingen, wird man auch noch mehr Frühstadien entwickeln, so dass die Patienten, nicht, dass man es immer verhindern kann, aber dass man zumindest zu einem Stadium den Tumor entdeckt, wo man wirklich noch den Patienten heilen kann.
Und wird euch da jetzt auch demnächst dann die KI helfen?
Auf jeden Fall. Es gibt KI-Tools, wobei man sagen muss, aus den Studien weiß man, dass die KI, ich sage jetzt mal, für die Experten, da holen die vielleicht noch 1-2 Prozentpunkte raus. Ja, aber im Anfängerbereich und im mittleren Bereich, wenn man jetzt so ein bisschen erfahren ist, aber noch nicht alles gut kann, hilft die KI tatsächlich auch 10, 15, 20 Prozentpunkte, okay, mehr an, oh krass, ja, Tumoren, ja, zu detektieren.
Okay.
Und ab wann sollte ich quasi eine Prophylaxe oder so eine Koloskopie durchführen lassen? Das ist ja immer so, ja, ich bin jetzt, was weiß ich, in der Blüte meiner Jahre, ich nenne es immer die internistische Pubertät, also bis 65. Wann muss man da quasi sich einmal beim Gastroenterologen vorstellen?
Genau, also die Vorsorgekoloskopie wird für beide Geschlechter ab 50 Jahren empfohlen. Und zwar zahlen sie die Kassen zweimal im Abstand von 10 Jahren. Wenn die erste und die zweite unauffällig sind, man keine Polypen abträgt, dann ist man eigentlich schon durch. Wenn man aber Angehörige hat, Blutsverwandte, die vor dem 55. Lebensjahr tatsächlich schon selber an Darmkrebs erkrankt sind, dann empfiehlt man 10 Jahre früher zur ersten Vorsorgekoloskopie zu gehen. Also der Angehörige hat mit 50 Jahren Darmkrebs bekommen, dann empfiehlt man allen Angehörigen mit 40 Jahren schon die Darmkrebsvorsorge durchzuführen.
Okay. Ja, das ist eine gute Äußerung. Ich glaube ja, viele haben in ihrer Familie, wenn wir auch von der hohen Inzidenz jetzt mittlerweile ausgehen, schon jemanden, der, wo das sinnvoll ist. für jemanden, der jetzt sagt, ja gut, ich habe das noch nicht erfüllt, aber ich würde trotzdem aufgrund Beschwerden etc. oder auch aufgrund einer erhöhten Sicherheitsbedürfnisse eine Kolonoskopie machen lassen, würden Sie das empfehlen oder würden Sie sagen, naja, nee, wenn Sie unter 55 sind, niemanden in der Familie haben und keine Beschwerden, dann reicht das aus ab 55? Ab 50, Entschuldigung, ja, genau. Oder würden Sie sagen, ja gut, wenn Sie es machen lassen wollen, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man es machen lässt, was kostet es?
Also ohne Beschwerden wird es unter 50 tatsächlich keinen Sinn machen. Außer man hat, wie gesagt, diese positive Familienanamnese oder man hat Beschwerden. Wenn man Blut im Stuhl hat, wenn man Stuhlunregelmäßigkeiten hat, wenn man stärkste Bauchschmerzen hat vor dem Stuhlgang, dann sollte man schon danach schauen. Aber dann ist es nicht mehr eine reine Vorsorge, sondern dann wird aufgrund eines Symptoms nachgeschaut, ob was dahinter steckt.
Was kostet eine Kolonoskopie?
Also wenn man Selbstzahler wäre, dann ist man im Bereich von 450 bis 500 Euro. Die Krankenkassen, die gesetzlichen Krankenkassen zahlen so Größenordnung 200 Euro.
Damit wir mal eine Vorstellung haben, was genau. Wie lange sind Sie für eine Kolonoskopie beschäftigt, Herr Fusco?
Wenn der Patient gut abgeführt hat und keine anatomischen Unwägbarkeiten vorliegen, dann braucht man circa 5 Minuten, um bis zum Blinddarm vorzudringen und man nimmt sich dann 6 bis 8 Minuten Zeit, um im Rückzug alle Falten anzugucken. Also sagen wir mal, unter 15 Minuten sollte es nicht sein. Wenn man Polypen abträgt, wenn man Biopsien nehmen muss, weil irgendwo eine Wucherung ist, dann kann es schon auch mal 30, 35 Minuten dauern.
Und das reicht dann, wenn ich unter einer Kurznarkose bin für die Patienten, die jetzt sagen, spüre ich das? Kriege ich das alles mit? Oder?
Ich würde jetzt mal sagen, so 98-99% der Patienten wollen ein Schlafmittel haben. Die dürfen dann am gleichen Tag dann auch nicht mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen oder wichtige Kaufverträge abschließen, weil man einfach von der Konzentrationsfähigkeit nicht mehr richtig geschäftsfähig ist. Man lässt sich also abholen und man ist dann 2-3 Minuten, nachdem die Untersuchung beendet wurde, wird man langsam wach. Die erste halbe Stunde kann man sich fast nicht mehr an das Gespräch erinnern, wenn eins gelaufen ist. Deswegen komme ich auch immer erst nach einer Dreiviertelstunde zu den Patienten. Mhm. Sonst würde ich das Gespräch zweimal, weil sie sagen, er war noch gar nicht da. Genau, das ist so das Klassische, die Amnesie. Die Patienten kriegen gar nichts mit. Es gibt ganz wenig Patienten, die sagen, ich will wach bleiben, bin mit dem Auto da oder aus welchen Gründen auch immer. Würde ich aber nicht empfehlen, weil das Hochschieben, vor allem mit diesem Gerät.
Ich auch nicht im Übrigen.
Okay.
Ich war einer von denen, die gesagt haben, ich muss noch weiterarbeiten.
Ja, genau, würde ich nicht empfehlen. Also diesen einen Tag
kann ich bestätigen.
Muss man sich frei nehmen, ja. Also das ist man seinem Körper schon schuldig, ja. Ja,
definitiv.
Genau. Es tut zwar nicht wirklich heftig weh, aber es ist so unangenehm, dass es wie ein Schmerz wahrgenommen wird und man vergisst es dann nicht, ja. Und bevor man dann nicht mehr zur zweiten Vorsorgekolo 10 Jahre später kommt, weil man ein schlechtes, traumatisches Erlebnis hat, dann bitte mit Schlafmittel und dann ist es für alle entspannter. Für den Untersucher, für die Assistenzkraft und für den Patienten.
Und jetzt gerade bei jungen Leuten, wenn die solche Symptome haben wie eben Gewichtsverlust, Blut im Stuhl oder ähnliches, da ist ja eine Tumorerkrankung eher relativ unwahrscheinlich, muss man sagen. Bei denen würde man ja trotzdem auch eine Koloskopie empfehlen. Aber sowas, was kann denn da noch so ursächlich sein? Weil das ist ja, also gerade als junger Mensch würde ich mich ja massiv erschrecken, wenn es auf einmal, wenn ich da blutigen Stuhl habe. Das ist ja auch irgendwie sowas. Was gibt's denn da noch für Erkrankungen, sage ich mal?
Genau, also es gibt infektiöse Erkrankungen, da gibt es Durchfallerkrankungen, die auch blutig sein können. Es gibt Hämorrhoiden oder aber im jungen Alter, kann auch schon mit 10, 15 Jahren sein, gibt es die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, allen voran die Colitis ulcerosa. Das sind Geschwüre, die in der Schleimhaut der Dickdarm Schleimhaut bestehen und die können wirklich heftigste Beschwerden machen, stärkste Krämpfe bei der Stuhlentleerung auf der Toilette und die Patienten sind dann wirklich ausgelaugt. Also nach 2 Wochen solcher Beschwerden sind die zum Teil bettlägerig, fiebrig und kommen nicht mehr in die Gänge, weil sie einfach keine Energie mehr haben. Die haben einen Eisenmangel und die sollten schnell diagnostiziert werden. Manchmal dauert es mehrere Jahre, auch heute noch, wundert man sich manchmal, dass die Patienten nicht ernst genommen werden oder dann wird es auf die psychosomatische Ebene geschoben oder ach, du hast bloß Stress und hast einen Jobwechsel oder hast eine Ehekrise, was auch immer, mit Anfang 30 zum Beispiel. Und dann nimmt man sich selbst vielleicht auch nicht so ernst und geht dann erst 2 Jahre später und dann findet man einen furchtbaren, massiv entzündeten Darm, den man schon 2 Jahre vorher hätte unter Kontrolle kriegen können. Genau. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man bei Krämpfen, Bauchschmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten und Blut im Stuhl auch im jungen Alter sich mal beim Gastroenterologen vorstellt.
Gibt's aber ja wahrscheinlich auch alles quasi mit und ohne, also in unterschiedlichsten Kombinationen von den Symptomen, die du jetzt genannt hast. Also nur weil man jetzt kein Blut im Stuhl hat, heißt es ja wahrscheinlich noch lange nicht, dass man nicht doch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben könnte, ja, oder?
So ist es. Vor allem bei Morbus Crohn hat man es ganz deutlich seltener, 10-15% der Fälle. Blut, da ist es auch nicht so viel wie bei der Colitis ulcerosa. Bei der Colitis ulcerosa ist das Blut tatsächlich das Leitsymptom. Bei Morbus Crohn sind die Bauchschmerzen und die Durchfälle, die sind eher breiig, das Leitsymptom. Aber man muss bedenken, es gibt auch Symptome außerhalb des Darmes, zum Beispiel Gelenkentzündungen, Gelenkschmerzen. Also wenn man jetzt Bauchschmerzen und Durchfall und Gelenkbeschwerden hat, sollte man auch dran denken, dass es zusammengehört und dann auf jeden Fall zum Hausarzt gehen, der dann schaut, ob jetzt eher der Rheumatologe, Orthopäde zuständig wäre oder dann doch der Gastroenterologe.
Okay. Es gibt ja so Erkrankungshäufigkeiten übers Alter verteilt. Wo liegen wir bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen da?
Genau. Also wir haben an Neuerkrankungen circa 15 bis 20 Neuerkrankungen im Jahr pro 100.000 Einwohner in Mitteleuropa. Zählt also schon zu den eher selteneren. Und die Prävalenz, also wie viele haben es tatsächlich, sind momentan 250 pro 100.000 Einwohner, Tendenz steigend. Da gibt es tatsächlich auch eine Korrelation mit dem Lifestyle, mit der Ernährung, mit dem Mikrobiom, mit der Medikamenteneinnahme, häufiges Antibiotika einnehmen, egal ob jetzt tatsächlich indiziert oder nicht, ja, kann tatsächlich dazu führen, auch das, was wir zu uns nehmen, auch der Stresspegel, ob wir früher oder später an so einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung erkranken werden.
Und in welchem Alter ungefähr?
Es gibt klassischerweise zwei Gipfel bei beiden. Bei Morbus Crohn ist es so 15 bis 25 Gipfel Nummer 1, bei der Colitis ulcerosa 20 bis 30 Jahre der Altersgipfel. Und dann gibt es einen zweiten, der ist ein bisschen kleiner, wird von vielen Ärzten auch gar nicht so wahrgenommen. Blöderweise mit dem Alters, mit dem Alter, wo man dann auch an einem Kolonkarzinom erkranken könnte. Also so mit 50 bis 65 okay. Gibt es einen kleineren
zweiten
Altersgipfel.
Ja.
Okay. Das heißt, beim 60-Jährigen denke ich als Gastroenterologe, wenn er mit Blut oder Bauchschmerzen kommt, Blut im Stuhl, Stuhlunregelmäßigkeiten, an die Colitis ulcerosa, aber auch ans kolorektale Karzinom. Und das lässt sich mit der Koloskopie relativ schnell auseinanderhalten.
Und wenn Sie sagen, so unser Lifestyle zählt da mit rein, schon auch gibt es eine Assoziation mit hochprozessierten Nahrungsmitteln oder sowas?
Ja, Sie sprechen es tatsächlich auf den Punkt an. Genau, hochprozessierte Nahrungsmittel. Ich nehme jetzt als Beispiel so ein Wiener Würstle oder gepökeltes Fleisch, Lyoner, alles, was wirklich viel Nitrat, viel Nitrit enthält. Genau, alles das, was auch mir gut schmeckt, ja.
Viel Salz, Salami,
viel Salz, viel Fett, genau, ist tatsächlich für den Darm nicht gut. Denn immer dann, wenn der Darm viele, ich sage jetzt mal, Zusatzstoffe mit aufnehmen muss, verarbeiten muss und alles, was dann eine Passage verlängert, also immer dann, wenn die Kontaktzeit dieser potenziell krebserregenden Stoffe, je länger die im Darm bleiben, umso mehr Kontaktzeit hat der Darm und umso eher steigt das Risiko. Das heißt, wechselt man zu einer sogenannten mediterranen Kost und ernährt sich ballaststoffreich mit viel Hülsenfrüchten, zum Beispiel auch mit Cornflakes, Müsli und so weiter, Vollkornprodukten, dann hat man eine schnellere Darmpassage und dann kann man das Risiko wieder reduzieren. Also man soll jetzt aber nicht hergehen und sagen, Gas geben und bremsen gleichzeitig, viel Fleisch und dann viel Hülsenfrüchte und dann ist alles gut. Also man sollte den Fleischkonsum, vor allem von sogenannten rotem Fleisch, Wild und so weiter, Schwein, Rind, reduzieren. Wenn man Fleisch essen möchte, eher dann Geflügel oder aber ein Seefisch, ja, da hat man mehr davon.
Wie ganz oft schon in dem Podcast, alles was Spaß macht, dürfen wir nicht. Ja,
das ist in Maßen.
Tut uns leid.
Über Alkohol haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, kommt noch. Okay. Und gerade auch so, weil wir es ja hatten, so Ernährung hat ja auch viel mit dem Mikrobiom zu tun, also quasi dem, ich nenne es immer die kleine Wilhelma, die bei uns im Darm haust. Also das ist der Zoo in Stuttgart, für alle eventuell nicht Stuttgarter oder und Umgebung.
Ich weiß nicht, wie hoch unsere Reichweite mittlerweile ist.
Das weiß ich auch nicht. Also Mikrobiom hat ja auch so eine gewisse, also ist ja auch in den Medien inzwischen, wurde ja jetzt irgendwie auch mit Alzheimer assoziiert und anderen Erkrankungen. Ist das so belastbar aus gastroenterologischer Sicht, dass unsere kleinen Mitbewohner quasi so eine große Auswirkung haben, oder ist das eher Voodoo?
Nee, Voodoo auf keinen Fall, hat man vielleicht noch vor 60, 70 Jahren gedacht. Mittlerweile ist man deutlich weiter in der Forschung. Also zum einen muss man sagen, wir haben mehr Bakterien in unserem Körper und auf unserer Körperoberfläche an Zellen als menscheneigene Zellen. Und die verstoffwechseln relativ viel. Alles, was wir essen, ist auch Futter, nicht nur für uns, sondern für die Bakterien. Und je nachdem, was die für schädliche oder gesunde Bodenstoffe produzieren, werden diese Bodenstoffe auch resorbiert und gelangen zur Leber, gelangen zum Gehirn und können dort auch gewisse Krankheiten auslösen. Bin mir sicher, dass wir in 20 Jahren mehr Krankheiten mit dem Mikrobiom des Darmes in Verbindung bringen, als uns heute bewusst ist.
Und kann ich was machen, um quasi mein Mikrobiom zufrieden zu stimmen, dass es mich nicht ärgert oder mich nicht als Wirt sozusagen umbringen will?
Also wichtig ist eine ausgewogene Ernährung. Je mehr und je bunter wir essen, das Bunte ist tatsächlich so gemeint, in einer gelben Paprika sind zum Teil andere Bestandteile drin als in einer roten Paprika. Das heißt, wenn man sich wirklich bunt ernährt, und nicht immer nur braun und gelb, sprich Schnitzel mit Pommes oder Burger mit Pommes, ja. Und das Salatblatt auf dem Burger reicht einfach nicht aus, ja. Also man braucht 5 Portionen an Gemüse und Obst, mehr Gemüse als Obst. Obst wird auch ein bisschen limitiert. Warum? Die ganze Fructose, die im Obst, zum Beispiel in Trauben und Bananen zum Beispiel ist, die fördert eine Leberverfettung. So gesund Obst an sich auch ist, wenn man zu viel davon zu sich nimmt, verfettet die Leber. Ist auch eine Volkserkrankung mittlerweile. Deswegen ist es wichtig, auch zum Beispiel irgendwelche Smoothies oder Shakes oder sonst was, wo man wirklich einen halben Liter am Stück trinken könnte. Das ist wirklich so viel Fructose und die Fructose wird nun mal von der Leber in Fett umgewandelt.
Dem Körper ist es vollkommen egal, ob es Glucose, Fructose oder Laktose ist. Es ist alles Zucker, oder?
Es ist letztendlich Zucker, genau. Die Fructose ist für den Körper natürlich ein bisschen schädlicher als die Glucose. Aber wie gesagt, nochmal, wenn man sich ausgewogen ernährt, wenig Fleisch, wenig Chips oder sonstige Snickereien. Das heißt nicht, man soll ganz drauf verzichten, aber
Stefan,
alles in Maßen.
Unsere Karten stehen schlecht.
Ja, ich sehe auch so. Aber wir sind ja schon durch unseren Beruf sozial und durch unsere Lebensweise sterben wir auch früh, also belasten die Rentenkassen nicht. Insofern sehr gerne geschehen.
Ich werde aber vom Käsekuchen nachher auf jeden Fall falls ich überhaupt noch was bekomme. Ja,
wo wir schon bei Ernährung sind, wenn ich durch den Supermarkt laufe, habe ich das Gefühl, jeder Zweite hat eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, wenn ich so sehe, glutenfrei, laktosefrei etc. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Haben wir wirklich eine zunehmende Inzidenz oder ist das?
Haben wir tatsächlich nicht. Es ist nur so, dass das die Industrie, die Lebensmittelindustrie ist drauf gekommen, auf den Trichter gekommen, hat gemerkt, oh, wenn wir jetzt vegane Produkte anbieten, wenn wir laktosefreies und glutenfreies anbieten und das auch so labeln, ja, und es gibt ja in Supermärkten auch mittlerweile Regale, nur vegan oder nur glutenfrei. Und wenn man sich denkt, ach, ich möchte mir mal was Gutes tun, ich komme jetzt nicht dazu abzunehmen, aber mal eine Ernährungsumstellung wäre nicht schlecht, dann greift man zu den Artikeln, die deutlich, aus meiner Sicht, deutlich teurer sind, überteuert sind und denkt sich, man tut sich was Gutes, das ist aber nicht zwingend notwendig. Wenn man keine Zöliakie hat, dann braucht man keine streng glutenfreie Diät. Ja, wenn man keine Laktoseintoleranz hat, klar, wenn man jetzt sagt, ich bin ein Veganer, aus Überzeugungsgründen ist es eine Sache, dann muss man aber sagen, Vitamin B12 zum Beispiel ist überwiegend in tierischen Produkten enthalten. Der strenge Veganer braucht Nahrungsergänzungsmittel, weil er sich, wenn man sich rein streng vegan ernähren würde, nicht alle Mikro- und Makronährstoffe zu sich nehmen könnte. Also in dem her rate ich davon ab, aus irgendeinem Lifestyle-Event zu sagen, jetzt mal 2 Jahre vegan, dann 2 Jahre glutenfrei und dann 2 Jahre laktosefrei. Es ist nicht notwendig.
Ja, mir ist aufgefallen, in Spanien ist da die Inzidenz höher, weil in Spanien gibt es bei McDonald's zum Beispiel glutenfreie Burger. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Auch nicht bei Burger King oder Kentucky Fried Chicken, um nicht Schleichwerbung zu machen.
Genau. Also der Körper braucht es nicht. Also man weiß, dass die Zöliakie zum Beispiel, wenn man eine Glutenunverträglichkeit hat, dann ist es assoziiert mit anderen autoimmunologischen Erkrankungen, Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen. Aber wenn man diese Erkrankung nicht hat, dann kann man es mal machen, wenn man Lust drauf hat. Aber dass man sagt, oh, ich muss mich jetzt glutenfrei ernähren, es sind wenige Prozent, 2-3% der Bevölkerung haben eine Glutenunverträglichkeit. aber gefühlt ernähren sich 40% glutenfrei. Genau. Ja?
Also aber es gibt keinen Nord-Süd-Anstieg oder sowas. Gibt es nichts nachweisbar, genetisch bedingt oder sowas, was es ja bei anderen Erkrankungen durchaus mal gibt. Aber genau.
Es ist eine genetische Komponente. Wenn man eine Mutation in einem bestimmten Gen hat oder in mehreren Genen, dann hat man eine Veranlagung zur Zöliakie, aber die bricht dann nicht bei allen aus. Okay. Das heißt, wenn man die genetische Veranlagung hat, muss man sich nicht glutenfrei ernähren, wenn man keine Beschwerden hat und das Blut unauffällig aussieht.
Vielen Dank, das bestätigt so mein Bauchgefühl.
Was wären denn die Symptome, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt unsicher bin, ob ich eine Unverträglichkeit habe oder nicht? Und jetzt zum Beispiel, also könnten wir hier ja auch machen, eine Frage Zöliakie-Abklärung. So worauf müsste ich denn achten als Patient?
Da muss man jetzt unterscheiden, ob man Kind ist oder Erwachsener. Beim Kind hat man zum Beispiel eine Wachstumsverzögerung. Das Kind ist auf einmal viel kleiner als die Klassenkameraden. Die Klassenkameraden wachsen und wachsen und das Kind scheint einfach hinterher zu hinken, ist auf einmal der Kleinste in der Klasse. Man hat keine Energie mehr, das Kind ist müde, das Kind ist schlapp, das Kind ist unmotiviert, wird vielleicht ein bisschen aggressiv aus diesem Energiemangel heraus, hat Bauchschmerzen, Durchfälle und zum Teil auch irgendwelche Ausschläge, rote Ausschläge, Exantheme sagen wir dazu. Das könnten alles, ein Eisenmangel, der zu Müdigkeit führt, das könnten erste Symptome sein. Im Erwachsenenalter sind es die Bauchschmerzen. Wenn man Blut abnimmt, können auch die Leberwerte erhöht sein, Entzündungswerte erhöht sein. Durchfälle, Müdigkeit, Bauchschmerzen, so eine leichte Aggressivität, so eine Wesensveränderung wieder, die Angehörigen, vor allem der Ehepartner, dann mitteilt. Das ist ganz typisch für die Zöliakie.
Und ist es dann immer, also die Beschwerden nach der Aufnahme von gewissen Nahrungsmitteln oder ist das was quasi schleichend beginnt und man im Zweifel gar keinen Auslöser findet?
Genau, dadurch, dass der Dünndarm, der Fingerdarm vor allem, der reagiert mit einer chronischen Entzündung. Dadurch, dass die Entzündung chronisch ist, ist es so, dass man auch Wochen später, nachdem man sich jetzt zum Beispiel 2 Wochen glutenfrei ernährt hat, als Beispiel, könnte man auch 2 Wochen später noch Beschwerden haben, weil die Entzündung nachhallt und Wochen später noch nachwirkt. Auch wenn das eigentliche auslösende Agens, also in dem Fall das Gluten aus dem Getreide, gar nicht mehr vorhanden ist. Deswegen gibt es auch nicht eine 1:1 Korrelation zwischen Glutenaufnahme heute und Schmerzen in 2 Stunden. Die können auch 4 Tage später noch vom heutigen Essen auftreten. Deswegen ist es so schwer. Das Ernährungstagebuch ist nicht immer zielführend bei der Zöliakie. Manchmal denkt man sich, okay, Zöliakie kann gar nicht sein, rein vom Tagebuch her. Deswegen bei Nahrungsunverträglichkeiten wie Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz, da gibt es ganz gute Korrelationen. Bei der Zöliakie ist es so ein bisschen das Chamäleon.
Und wie würde ich es diagnostizieren dann? Also auch?
Man macht erstmals eine serologische, also eine Bluttestuntersuchung und schaut, ob gewisse Antikörper, die für die Zöliakie ganz typisch sind, ich nenne sie auch mal, dass man es mal gehört hat, die Transglutaminase und das Endomysium, wenn die Antikörper erhöht sind, bei Kindern sagt man sogar, wenn die über dem 10-fachen oberhalb der Norm sind, kann man auf die Magenspiegelung komplett verzichten. Im jungen Alter kann man komplett darauf verzichten, im Erwachsenenalter braucht man die Biopsie für die Diagnostik zwingend weiterhin. Warum? Im Kindesalter hat man so ein bisschen ein überschießendes Immunsystem. Das heißt, da sind die Antikörperspiegel viel höher und die flachen im Erwachsenenalter ab. Das heißt, im Erwachsenenalter kann es sein, man hat keine Zöliakie und trotzdem sind die Antikörper durch irgendeine andere autoimmunologische Erkrankung leicht erhöht. Und deswegen braucht man beim Erwachsenen immer die Biopsie, bei Kindern nur in speziellen Fällen.
Das ist ja spannend. Gibt ja, wie wir schon festgestellt haben, ist ein Riesenfeld, die Gastroenterologie. Und Bauchbeschwerden insgesamt, behaupte ich mal, sind mit das häufigste Symptom generell, egal was wir für Erkrankungen haben.
Genau, nach Rückenschmerzen sind auch Bauchschmerzen eines der häufigsten Gründe, warum man dann tatsächlich den Hausarzt aufsucht oder der Arbeit fernbleibt. Ja, manchmal sind es auch nur unspezifische Beschwerden, 2-3 Tage und kann dann wieder kommen. Vielleicht ein Stichwort noch. Wir haben im Darm quasi unser zweites Gehirn. Wir haben nämlich sogar mehr Neuronen, also Nervenzellen im Magen-Darm-Trakt als im Gehirn selbst. Das heißt, der Darm...
Das wiederum erklärt einiges.
Ich würde sagen, bei manchen ist das vielleicht auch das Erste, aber...
Genau. Das ist tatsächlich so, dass bestimmte Stimmungsschwankungen schon auch mit dem Darm-Nervensystem zu tun hat und wenn es dem Darm schlecht geht, geht es in der Regel auch dem gesamten Menschen, dem Gemüt schlecht und so kann es tatsächlich sein, dass Patienten erstmal zum Gastroenterologen gehen und am Ende haben die tatsächlich irgendeine neurologische Erkrankung, die sich auf den Magen-Darm-Trakt niederschlagen und gar nicht primär was mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun.
Und umgekehrt, wie würden Sie sagen, wenn es mir psychisch schlecht geht? Wie häufig ist die Assoziation dann mit psychosomatischen Beschwerden, was den Darm angeht?
Also allem voran, wenn man jetzt psychosomatisch, es gibt die Somatisierungsstörungen, wo man bestimmte Symptome hat, die man dann auf zum Beispiel den Magen-Darm-Trakt fixiert, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung. Da gibt es zum Beispiel auch das Reizdarmsyndrom oder Reizmagen. Beim Reizmagen hat man eher Übelkeit, Völlegefühl, Erbrechen. Wenn man da nachschaut, findet man meist nichts. Bisher war es eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, wenn man nichts gefunden hat und die Beschwerden geblieben sind, hat man gesagt, gut, dann hat sie halt Reizdarm oder Reizmagen. Mittlerweile weiß man aber, dass auch bei einer bestimmten Mikrobiomzusammensetzung Patienten eher einen Reizdarm oder Reizmagen entwickeln können. Also heutzutage ist es keine reine Ausschlussdiagnostik mehr. Und es kommen vielleicht ca. 30% der Patienten kommen mit einer nicht organischen Erkrankung, die dann eine Somatisierungserkrankung oder eine funktionelle Erkrankung ist, wie wir sagen. Die muss man aber genauso ernst nehmen. Nur weil sie kein Korrelat haben, dass ich im Ultraschall oder im CT oder im Blutbild sehe, muss ich den Patienten trotzdem ernst nehmen. Der hat trotzdem die Beschwerden. Der kommt trotzdem nicht gut durch den Alltag, weil er einfach Beschwerden hat, die ihn dann sehr belasten, auch im familiären Umfeld. Es kann auch zu Ehekrisen führen. Das Beschwerdebild kann so ausgeprägt sein, dass die Ehepartner dann sagen, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ja, wir können uns nicht den ganzen Tag, die ganzen Wochen nur um deinen Darm und deine Verdauung unterhalten.
Kann ich mir schwierig vorstellen. Ich werde es heute Abend mal besprechen.
Gerne Rückmeldung dann.
Jetzt haben wir viel über Magen-Darm-Trakt geredet. Jetzt gibt es noch ein großes Organ oder zwei große Organe, das ist die Bauchspeicheldrüse und die Leber, die natürlich auch bei Ihnen reinspielt. Frühlingsvasen ist gerade vorbei, die nächste Vasen kommt. Wie oft sieht man nach erhöhtem Alkoholkonsum ein Problem an der Leber oder Bauchspeicheldrüse?
Also die Leber, unsere größte Drüse, ist tatsächlich sehr strapazierfähig. Also bis man vom ersten Alkoholtropfen, den man zu sich nimmt, bis dann tatsächlich die Endstufe der Leberzirrhose sich entwickelt, vergehen Jahrzehnte. Also wenn man mit 15 anfängt, Bier zu trinken, dann Wein und jetzt mal die harten Sachen außen vor lässt, dann kann es sein, dass man 40 Jahre unauffällige Leberwerte hat und irgendwann steigen die Leberwerte an. Es gibt auch Patienten, die sind so resilient, was die Leber betrifft, die sind Alkoholiker und wenn man sich die Leberwerte oder den Ultraschall der Leber anguckt, denkt man sich, eine reine Leber, der hat noch nie was getrunken. Ja, also jeder Patient ist ein bisschen unterschiedlich. Genauso wie beim Rauchen. Nicht jeder Raucher entwickelt irgendwelche chronischen Erkrankungen oder Lungenkrebs. Und so entwickelt auch nicht jeder Alkoholiker oder jeder Patient, Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht jeden als Alkoholiker abstempeln, aber nicht jeder, der viel Alkohol trinkt oder mehr als man sollte, entwickelt wirklich einen Schaden. Auch die Bauchspeicheldrüse entwickelt unterschiedliche Entzündungsprozesse, die dann auch bis hin zum Krebs führen können, auch bedingt unter anderem durch Alkohol. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, wie viel Alkohol ist überhaupt.
Ich glaube, in den ersten Podcast, den wir vor einem Jahr aufgenommen haben, haben wir noch behauptet, dass moderater Alkoholkonsum nicht schädlich sei. Ja. Und kurz danach kam die WHO-Empfehlung, die gesagt hat, am besten gar nichts trinken.
Genau. Ich sage es auch immer wieder bei gastroenterologischen, hepatologischen Vorträgen, da hören die Leute immer, die Kollegen immer gern weg, ja, bei einer ärztlichen Fortbildung. Empfohlen wird genau 0,0 Gramm Alkohol pro Tag. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Ja, das heißt, wenn Sie immer wieder bloß ein bisschen was trinken, ist es in Ordnung. Aber wenn Sie es über Jahrzehnte betrachten, ja, nach 40 Jahren kumuliert es dann schon. Und es ist ein Unterschied, ob man jetzt eine Flasche Wodka am Tag trinkt, oder ein Viertele oder ein Achtele, ein Schorle, was auch immer, mal hin und wieder. Das macht schon den Unterschied aus, ja.
Jetzt würde ich ja behaupten bei Ihrem Nachnamen, dass Sie italienischstämmig sind.
Das ist richtig.
Genau. Die Italiener machen das ja anders als die Deutschen. Bei den Italienern ist ja auch relativ häufig beim Mittagessen ein kleines Glas Wein. Ich weiß auch, dass schon Kinder teilweise in frühen Jahren einen kleinen Schluck Wein mit Wasser verdünnt etc. bekommen haben, je nachdem in welchen Landstrichen sie untersucht sind. Haben die eine höhere Inzidenz an Leberzirrhose als wir? Ich glaube ja nicht.
Nein, tatsächlich nicht. Die mediterrane Kost beinhaltet aber nicht den Alkoholkonsum. Ja, ja.
Genau. Schade.
Genau. Das ist wieder dieses Bremsen und Gas geben gleichzeitig. Wenn man sich wirklich ausgewogen ernährt und dann kommt als, ich sage jetzt mal, einzige Noxe, schädliches, der Alkoholkonsum dazu, dann verdaut man das im wahrsten Sinne des Wortes besser, als wenn man sich einseitig ernährt und raucht und sich nicht bewegt, Bewegungsmangel auslebt, ja, dann hat man so viele Risikofaktoren, dass eher eine schädliche Erkrankung dann ausbricht. Bei der Leber ist es genau das Gleiche.
Und zusätzlich muss man ja auch sagen, dass ja auch Alkoholkonsum auch für das kardiovaskuläre Risiko ja eher nicht so gut ist. Also man schädigt ja nicht nur die Leber, sondern auch ein paar andere Organsysteme
gleich mit. Und auch das Gehirn, ja, genau. Also von dem her, genau, alles in Maßen, wie gesagt, nicht in Massen. Das ist der Unterschied. Die Schreibweise ist ausschlaggebend.
Genau, in Maßen, ja. In Bayern ist es in Maßen, genau.
Ja, da würde ich das auch, da würde ich auch nicht sagen, in Maßen.
Genau. Es gibt ja ganz viele Infektionserkrankungen, die auch auf die Leber schlagen können. Hepatitis als erstes gesagt. Jetzt haben wir vermehrt eine Hepatitis E-Inzidenz. Ist das richtig? Oder merken wir das nur vermehrt, weil wir auch nachschauen? Oder?
Natürlich. Also man kann sagen, wenn man mehr misst, dann stellt sich mehr heraus. Ja. Das heißt, wenn man häufiger dran denkt, wird man häufiger analysieren und dann auch häufiger, also wenn Sie nur 10-mal im Jahr nach einem Hepatitis E-Erreger in der Klinik nachgucken, finden Sie natürlich maximal 10 Fälle. Wenn Sie 1000-mal nachschauen, dann finden Sie deutlich mehr als 10 Fälle, ja. Bei der Hepatitis E gibt es natürlich auch eine Inzidenz im Schönbuch, haben wir so ein Endemiegebiet, im Bereich der Wildschweine vor allem. Aber da kannst du, Stefan, als Infektiologe auch genauso mithalten und mich auch korrigieren, falls du korrektere Zahlen hast. Ich war ja davor auch in Tübingen tätig und da haben wir viele Patienten gehabt und da haben wir immer nach dem Beruf gefragt. Und wenn es jetzt der Jäger oder der Metzger war, der dann auch eine frische Wildschweinsalami hergestellt hat, ja, und dann hieß es auf einmal, ah ja, jetzt muss ich sagen, vor 3 Wochen hat man tatsächlich ein paar Mal Wildschwein gegessen, ja, und da kommt zum Beispiel Hepatitis E auch häufiger vor. Ja,
aber als eine Quelle. Ist insgesamt im Gegensatz zu den anderen Hepatitis B und C kein großes Problem?
Es kommt darauf an, wenn man immunsupprimiert ist, also ein Schwerkranker, der unter Chemotherapie steht, unter Cortisontherapie steht, der hat auch schon eher fulminantere Fälle oder Schwangere. Bei Schwangeren weiß man, dass bis zu 20-25% der Schwangeren unter einer akuten Hepatitis E einen fulminanten, einen sehr schweren Verlauf entwickeln können, bis hin zum Leberversagen.
Okay, also ja, doch. Eine extrem hohe Letalität, glaube ich, von 30%.
Ja, genau.
Also das ist richtig gefährlich. Deswegen, aber auch da planen wir eine Folge, was man so in der Schwangerschaft darf und was man nicht darf. Aber also Wildschweinsalami ist auf jeden Fall ein Don't.
Ja, warum lebt Obelix noch? Egal. Gut, jetzt ist es ja so, wir bewegen uns ja in einem starken Konkurrenzumfeld in Stuttgart. Sowohl die Nephrologie, die Infektiologie weniger, aber auch die Gastroenterologie. Jemand, der uns jetzt hört, Herr Fusco, warum soll er ins Marienhospital?
Ganz einfach, weil wir es genauso gut können wie die anderen großen Häuser in Stuttgart auch. Das heißt, ab sofort darf ein Patient sowohl im Bereich der Pulmologie, die auch zu meiner Abteilung gehört, aber auch vor allem in der Gastroenterologie, mit jedem Beschwerdebild darf man gerne zu uns kommen. Man muss jetzt nicht für bestimmte Erkrankungen in die größeren Häuser gehen, sondern kann mit allen gastroenterologischen Beschwerden, die man stationär oder ambulant abklären muss, gerne zu uns kommen. Und ich verspreche den Patienten, die jetzt zuhören, auch, dass sie innerhalb von wenigen Tagen, wenn es einen stationären Termin gibt, innerhalb von wenigen Tagen und bei ambulanten Sachen innerhalb von einem Monat tatsächlich auch einen Termin bekommen. Noch geht es. Irgendwann, wenn uns die Patienten die Bude einrennen
was wir hoffen,
dann kann ich nicht versprechen, dass jeder Patient innerhalb von einem Monat auch gesehen wurde. Ja, dann ist es ein bisschen länger, aber jeder Patient soll zeitnah eine gute medizinische Maximalversorgung bekommen.
Und ich glaube, was ein großer Vorteil ist, wie man jetzt auch an diesem Podcast wieder merkt, wir können tatsächlich miteinander reden und verstehen uns tatsächlich auch alle ganz gut. Und es kann auch manchmal lustig werden. Und ich glaube, das ist für die Patienten auch nicht ganz schlecht, dass wir unseren Humor und unsere Menschlichkeit nicht verloren haben.
Ja, unbedingt. Ich mache auch morgens bei den Visiten, mache ich auch immer wieder ein Späßchen. Natürlich hängt es davon ab, ein Patient, der gerade schmerzgeplagt ist, da reiße ich jetzt keinen Witz, ja. Aber mir ist es wichtig, dass die Patienten auch mit einem Lächeln aus der Visite wieder herausgehen und sich sagen, Mensch, ist doch gar nicht so schlimm, dass ich jetzt hier sein muss. Genau.
Sie sind ja jetzt aus dem vom Bodensee zu uns gekommen.
Ja, richtig.
Aber Sie sind hier aufgewachsen.
Ja,
oder warum genau. Stuttgart?
Genau. Beide Eltern sind Italiener, bin aber gebürtiger Böblinger, bin im Großraum Stuttgart überwiegend Böblingen, Esslingen, Tübingen in diesen Landkreisen aufgewachsen, groß geworden. Ich war leitender Oberarzt in Tübingen in der Endoskopie, wechselte dann zu einer Chefarztstelle nach Friedrichshafen. Dort war aber die prekäre Situation, dass wenige Monate, nachdem ich dort angefangen habe, die finanzielle Lage ziemlich in Schieflage geriet. Also jetzt nicht unbedingt wegen mir, aber...
Gehen wir von aus, genau. Und das schafft selbst ein Gastroenterologe nicht in so schnell, der Zeit.
Genau. Und deswegen habe ich mich umschauen müssen und dann wurde zeitgleich zufällig, eine schöne Begebenheit, der Posten hier frei für die Chefarztstelle und habe mich beworben und... Wie es aussieht, hat es geklappt.
Und Ihre Familie ist noch am Bodensee oder ist sie hier?
Die ist noch am Bodensee. Die sind ja gerade ein halbes Jahr, nachdem ich von Tübingen zum Bodensee runter bin. Nach der Probezeit sind die nachgezogen. Und deswegen sind die jetzt erstmal dort und ich pendle. Und genau, das bleibt jetzt erstmal.
Sie haben schulpflichtige Kinder, gehe ich davon aus.
Ein schulpflichtiges Kind und zwei Kindergartenkinder.
Okay, also macht den Wechsel auch nicht unbedingt.
Nein, also meine Frau hat auch gesagt, also wir können jetzt nicht im Jahrestakt hin und her wechseln.
Ja. Sie bleiben ja jetzt lange bei uns, insofern hat sie jetzt noch, ich hab geguckt, wie alt sie sind, also sie hat bestimmt noch 27 Jahre Zeit bis sie.
Wenn ich bis 70 arbeiten muss, dann ja.
Genau, wir müssen alle bis 70 arbeiten.
Machen ich, das auch. Ich hoffe, dass wir nur bis 70 arbeiten müssen. Ja.
Genau.
Ja, schön, auf jeden Fall freut es uns total, dass Sie da sind. Das ist auch, kann ich jetzt Dankeschön. Mal sagen, es ist im Alltag eine ganz angenehme Zusammenarbeit, sehr offen. Wir können gut miteinander Fälle besprechen. Es ist ein interdisziplinäres Vorgehen. Ich glaube, das kann der Stefan auch bestätigen. Ja. Die Schnittmengen mit der Nephrologie sind nicht so hoch, aber die Infektiologie und Gastroenterologie sind relativ hoch. Und es freut uns außerordentlich, dass Sie da sind und hoffen auf gutes Gelingen. Und wenn ich das mal so ein bisschen sagen darf, wir hoffen, dass wir ein bisschen den anderen Krankenhäusern auch den Rang nicht ablaufen können, aber zumindest den ersten Platz ein bisschen streitig machen können.
Also ich habe zumindest vielleicht noch ergänzend dazu, ich war auch bei den anderen Chefarztkolleginnen und habe mich dann vorgestellt in den anderen Stuttgarter Häusern. Und man hat schon gemerkt, man achtet drauf, was hat jetzt der Fusco vor, was macht er? Ach so, sie bieten das komplette Portfolio der Endoskopie an. Ah, das ist eher interessant. Also man wirkt schon ein bisschen unruhig, weil man sich denkt, oh, jetzt muss man diesen Kuchen an Patienten, es wird halt plakativ als Kuchen vorgestellt, jetzt kriegt jeder ein kleineres Stück vom Kuchen, weil jetzt noch einer mitmischt, der dann auch alles mitmachen möchte. Ja, das ist so. Und deswegen wollen wir da auf Augenhöhe mit den anderen Kliniken tätig werden.
Aber ich glaube, arbeitslos ist noch kein Gastroenterologe und kein Krankenhausarzt geworden. Ich glaube auch, genau. Das ist in allen anderen Fächern eben auch so. Ja, schön. Meine Abschlussfrage ist ja immer, was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen?
Wie viel darf man mitnehmen? Nur
zumindest drei Sachen.
Drei Sachen. Die Familie, also Frau und Kinder?
Sicher.
Ja, definitiv. Ohne würde ich es nicht aus. Ich bin sehr, sehr ein. Also, Familie. Was zum Schreiben und man erlebt so viele interessante Geschichten im Alltag. Ich habe mir überlegt, ob ich auch mal aus dem Klinikalltag mal so einen Roman schreibe, mit Best of.
Genau. Das House of God von Herrn Fusco sozusagen.
Ah ja, also 50 Shades of Brown.
Ja, genau. Genau, ein Buch und einfach Sonnencreme. Das war's.
Schön, genau. Stefan, hast du noch was
zu fragen? Nee, ich, wie gesagt, ich freue mich. Ich finde es mega, wie schon gesagt. Das ist eine super Sache. Wie gesagt, wir kennen uns ja insofern. Ich finde es überragend und wir freuen uns ganz arg.
Dankeschön.
Über den neuen Wind und über die exzellente und sehr sympathische Nachbesetzung.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und ich kann alles nur zurückgeben. Es ist sehr angenehm hier im Haus.
Schön. Es freut uns, dass Sie gut angekommen sind. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten, wie immer, Ideen über unsere E-Mail-Adresse gerne an uns schicken. Wir werden uns jetzt über den Kuchen hermachen, den der Stefan gebacken hat. Ja. Wenn wir in einem Monat nicht da sind, haben wir eine Lebensmittelvergiftung, aber ich gehe davon aus, dass es
Hepatitis E wird es nicht sein.
Hepatitis E wird es nicht sein, genau. Also, bis dann. Tschüss.
Tschüss.